Ja, herzlich willkommen zum Thema Nummer 1 heute, Philosophie, Wissenschaft und Meditation. Und wir haben jetzt leider nicht so viel Zeit, das ausführlich zu besprechen. Deswegen, ich gebe nur mal ein paar Grundgedanken vor, die vielleicht helfen, sich schon mal zu orientieren und ein paar Hinweise, wie Sie versuchen können, dort in das Thema weiter einzudringen. Als Material steht zur Verfügung einmal diese Präsentation. Die ist zwar kein vollständig ausformulierter Text, aber gibt doch schon eine Menge von grundlegenden Richtungen vor, in denen man sich bewegen kann, auch ein bisschen Literatur, was Sie aber nicht hindern muss, andere Literatur noch dazu zu nehmen. Sie müssen allerdings nicht. Und es gibt eine erste Audiodatei, die das Ganze etwas kommentiert. Ich werde mit Sicherheit nochmal eine neue Version sprechen, sobald ich etwas mehr Zeit habe. Sodass Sie dann also einmal durch die Lektüre von dem Text, dann aber auch durch die Audiodatei einen Einstieg finden können in die Thematik. Und ich empfehle dann ganz dringend, dass Sie das einmal alleine machen für sich, um zu verstehen, was ist da überhaupt los. Dann werden Sie mit Sicherheit vieles nicht verstehen, viele Fragen haben. Und dann wäre es sehr, sehr gut, wenn Sie sich im Team zusammensetzen und im Team darüber diskutieren, was haben Sie so verstanden, was verstehen Sie überhaupt nicht, was sind so Fragen, die Sie noch gerne geklärt haben wollen. Und dann wäre es sicher eine gute Maßnahme, wenn Sie das im Team ein-, zweimal gemacht haben, dass wir vielleicht dann eine eigene Webkonferenz nur für dieses Thema ansetzen, wo Sie dann alle diese Fragen und Unklarheiten einbringen können und wir reden dann einfach darüber. Und das wäre das eine. Und das andere, das Thema Philosophie ist, wie Sie vielleicht schon merken, kein normales Fach. Im normalen Fach gibt es bestimmte Methoden, die muss man lernen. Gibt es viele Fakten, die muss man lernen und dann muss man lernen, die Methoden anzuwenden. In der Philosophie ist das ein bisschen anders. Es gibt zwar auch Methoden, aber dadurch, dass die Philosophie sich mit dem eigenen Denken beschäftigt, ist das Ganze anders, als Sie es kennen. Denn zum Beispiel, wir reden jetzt, ich spreche mit Ihnen, Sie sprechen untereinander, Sie benutzen Worte und ein philosophisches Denken zum Beispiel stellt die Fragen, was passiert, wenn wir reden? Was ist das? Was ist die Bedeutung? Warum können wir uns überhaupt verstehen? Wie funktioniert Sprache? Was ist unser Wissen? Das heißt, man beschäftigt sich mit dem eigenen Wissen, dem eigenen Verstehen und das wird normalerweise in keinem Fach so richtig unterrichtet. Und deswegen ist das auch ungewohnt und Sie dürfen nicht sich wundern, wenn Sie sich damit schwer tun. Sie sollten sich wundern, wenn Sie sich damit nicht schwer tun. So, was kann man zu den einzelnen Aspekten noch ein bisschen sagen? Ich habe in dem kurzen Text einmal ein bisschen versucht einzugrenzen die Geschichte der Philosophie, die ich mit der Geschichte des Menschen verbinde und gesagt, was sind so Zeiten, in denen philosophisch Denken auf jeden Fall nachweisbar ist und wie Sie dann schon schnell merken können selber, Philosophie ist so unfassbar breit und vielfältig und es gibt so unendlich viele Texte, dass der Versuch zu sagen, was ist genau Philosophie, mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt ist, denn auch wenn ich viele hunderte Bücher und Artikel gelesen habe, was ich habe, habe ich zwar eine Meinung, aber mit Sicherheit würde es genügend andere Menschen geben, die viele andere hundert Bücher zur Philosophie gelesen haben, die eine andere Meinung haben. Es geht hier also nicht so sehr darum zu sagen, das ist die Meinung der Philosophie, sondern es geht hier darum, dass Sie sich ein bisschen damit beschäftigen, am Beispiel von einigen wenigen Autoren und am Beispiel von ganz, ganz wenigen Texten, mal so eine Idee zu kriegen, was könnte es sein. Ich habe das Problem dadurch gelöst, dass ich von den vielen, vielen Themen der Philosophie einige wenige herausgegriffen habe, speziell am Kontext von Sprache, was ist Bedeutung, was ist Wahrheit, was ist Gewissheit, ein paar philosophische, drei Philosophen dazu herausgewählt mit passenden Zitaten. Dann habe ich auf wichtige Veränderungsprozesse in der Geschichte der Philosophie hingewiesen. Das einmal das Denken der Subjektivität, dann wie die moderne Evolutionsforschung das Bild vom Menschen verändert hat und damit auch die Ausgangsbasis des subjektiven Denkens. Dann das neue Verhältnis von Geist und Körper, dass wir ziemlich genau wissen, ohne den Körper gibt es den Geist nicht, ohne dass damit klar ist, wie geht das genau ineinander. Dann das Bild, dass die gesamte Erde schon immer ein gigantischer Prozess ist und das Leben auf der Erde darin auch aus vielen Prozessen besteht, sodass wir, wenn wir von der Erde und von dem Leben reden, klar machen müssen, wir reden nicht von Gegenständen, von statischen Strukturen, wir reden von hochdynamischen Gebilden, die sich ständig verändert haben und ständig weiter verändern. Und auch wir selber sind, wenn man das mal richtig betrachtet, sehr komplexe dynamische Systeme. Und unser Erkennen ist nach den neuen Erkenntnissen hochkomplex dynamisch. Unser Wahrnehmungssystem, unser Gedächtnis, wie unser Gedächtnis uns ermöglicht, Veränderungen wahrzunehmen und dadurch überhaupt Zeit wahrzunehmen, wie wir in den einzelnen Dingen Beziehungen erkennen können, Zusammenhänge, Modelle, durch die wir überhaupt erst erklären können. Und dann haben wir noch unendlich viele verschiedene Bedürfnisse, Stimmungen, Gefühle, Emotionen, die bis heute nicht vollständig geklärt sind. Und dann haben wir da die Sprache, mit der wir kommunizieren, uns koordinieren. Aber Sprache ist kein Automatismus, Sprache ist nicht angeboren, sondern Sprache ist ein eigenständiges System, was jede Kultur hat ihre Sprachen entwickelt. Und daran kann man schon mal sehen, zwischen dem, worüber wir reden wollen, und dem, womit wir reden wollen, der Sprache, gibt es keinen naturgegebenen Zusammenhang. Das muss sehr mühsam, sehr kunstvoll, jahrelang innerhalb einer Kultur geübt werden, dass man weiß, wie man gewisse Dinge, über die man reden will, wie man darüber redet. Und dann kommt dazu, selbst wenn man jetzt reden kann, alles, was für uns Menschen von Bedeutung geworden ist im Laufe der Zeit, das Miteinander, Handwerk, Kunst, Kultur, Gesetze, Zusammenleben, Architektur, all diese Dinge, Wirtschaft, das sind Leistungen des Menschen, die nur zusammen mit anderen möglich sind. Das bedeutet, die eigentliche kulturelle Leistung des Menschen gegenüber den anderen Lebewesen besteht darin, dass wir Menschen es schaffen, die Fähigkeit besitzen, uns zu koordinieren, was wiederum voraussetzt, dass wir miteinander reden können. Und je komplizierter die Welt wird und je komplexer die Zusammenhänge, umso schwieriger wird das. Und wir erleben gerade in unserer Zeit, dass wir Menschen immer mehr Probleme haben, uns zu verstehen und miteinander sinnvoll zu arbeiten, weil die Komplexität unsere Möglichkeiten scheinbar übertrifft. Zum Abschluss dieses kurzen Textes habe ich das Thema Meditation aufgegriffen oder greife das auf. Und Meditation ist mindestens so alt wie Philosophie und vermutlich gibt es das so lange, wie es Menschen gibt. Nur dieses nachzuweisen ist im Nachhinein natürlich kaum möglich, aber vieles spricht dafür. Und Meditation knüpft eigentlich an dem Faktum an, dass wir als Menschen Bewusstsein haben, Selbstbewusstsein. Wir wissen um uns und in diesem Bewusstsein erleben wir alles. Und dieses Erleben, was wir haben, ist sowohl verknüpft mit Ereignissen außerhalb unseres Körpers, aber auch mit Ereignissen in unserem Körper. Und, das ist eine bis heute offene Frage, können wir auch Dinge erspüren, erleben, die außerhalb unseres Körpers herrühren, aber doch nicht innerweltliche Ereignisse sind, sondern, wie spirituell die mystische Tradition sagt, das andere andere. Das heißt, dass es Wirklichkeit gibt, die über die körperliche Welt hinaus wirksam ist, existiert, die wir als Einzelne sehr wohl erspüren können. Und dieser Gedanke ist gar nicht so abwegig, wie er vielleicht im ersten Moment scheinen mag, weil schon das ganz normale biologische Leben repräsentiert Erscheinungsformen, Lebewesen, die man, wie man heute sagen würde, das sind sogenannte komplexe Systeme. Ich kann zwar deren Verhalten wahrnehmen, ich kann versuchen, das Verhalten zu verstehen, aber das Verhalten lässt sich nicht aus den Bestandteilen des Körpers erklären, sondern es ist eben komplex. Und es entzieht sich bis heute dem wissenschaftlichen Zugriff. Es gibt keine wirkliche Theorie des Komplexen in der Wissenschaft. Und das konfrontiert uns als Menschen damit, dass wir angesichts der Gesamtheit des biologischen Lebens in gewisser Weise für etwas Unerklärbarem stehen bis heute. Und wir selber als Menschen sind auch lebendige Wesen, wir leben. Und das heißt, letztlich sind wir selber uns ein Rätsel, wissenschaftlich betrachtet. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man sagt, naja, dann ist es eben nicht wissenschaftlich und damit ist es nichts wert. Oder man sagt, naja, es ist ja da, es ist real, es ist hochinteressant. Die Wissenschaft ist bisher zwar nicht in der Lage, mit den bisherigen Mitteln es zu erklären, aber deswegen ist es ja nicht, sondern im Gegenteil, es ist eine Herausforderung für unser Verstehen. Das heißt, wir selber sind uns eine Herausforderung, permanent. Und solange das Denken es nicht schafft, diese Vielheit der Phänomene zu verstehen, aufzugreifen, wir können es aber erleben. Das ist das Primäre. Unser primärer Zugang zu Willen, wir erleben im Bewusstsein. Und was man jetzt tun kann, ist eben, und das zeigen auch die ganzen Traditionen, also dass man sich Zeit nimmt, zur Ruhe zu kommen und zur Ruhe zu kommen, eine gewisse Ausdauer hat im Aushalten dessen, wer man ist, und dann im Grunde genommen einfach zu gucken, was passiert. Denn da wir lebendige Wesen sind, zeigt sich das, was wir sind, nur indem, wenn wir über längere Zeit auch uns selber wahrnehmen. Und wichtig ist jetzt nur, es gibt eine Tradition, die sagt, alles Sprechen und Denken ist feindlich, schlecht, negativ gegenüber dem Erleben. Ich sage das Gegenteil aus verschiedensten Gründen. Das Sprechen ist kein Gegensatz zum Fühlen. Im Gegenteil, das Sprechen hilft uns, ein Gesicht, sozusagen das, was wir fühlen, in seiner Innenstruktur etwas sichtbarer zu machen. Wir können es vielleicht falsch beschreiben, aber wenn wir es gar nicht beschreiben, dann werden wir uns selber nicht wirklich sichtbarer. Und das Denken ist kein Gegensatz zum Fühlen, sondern das Denken lässt das Fühlen, gibt ihm ein Gesicht, eine Gestalt. Und diese Gestalt ist kein Selbstzweck, sondern hilft uns wiederum, das eigene Fühlen besser zu fokussieren, sich uns besser auf es einzulassen, abschätzen zu können, ist das Gefühl eher was Destruktives oder was Positives. Und wir geraten damit sozusagen in sehr tiefe Bereiche unseres Menschseins. Und in diesem Kurs geht es darum, dass Sie so ansatzweise ein paar erste Versuche machen können mit sich selber in dem Selbstexperiment. Was passiert mit ihnen, wenn sie sich auf sich selber einlassen? Es werden verschiedene Methoden angeboten werden, wie sie das machen können. Und sie werden feststellen, die einen mögen lieber die Methode, die andere lieber die Methode. Aber letztendlich geht es darum, ob sie einen Weg zu sich selber finden können und was sie da so erleben. Und deswegen haben wir auch für das Selbstexperiment diesen Vorschlag, dass sie so eine Art Logbuch schreiben, so für sich privat, dass sie jeden Tag so ein paar Zeilen reinschreiben, wie ist es ihnen heute gegangen mit ihrem Selbstexperiment. Und dass sie dann alle 14 Tage das, was sie meinen, das können sie auch einem Dritten erzählen, aus ihren Logbuchaufzeichnungen, dann für uns auf einer halben Seite, maximal einer Seite zusammenfassen oder wie auch immer aufschreiben, sodass ihnen selber im Laufe der Tage bewusster wird, was passiert mit ihnen und sie auch gegenüber Dritten, in dem Fall uns Dozenten, lernen, üben, wie kann ich einem anderen etwas erzählen von mir, ohne dass ich jetzt mich da zu sehr privat äußern muss. Es liegt einfach an Ihnen, wie viel Sie erzählen wollen, weil es gibt da, wie gesagt, dafür gar keine Noten. Wir hören, versuchen nur zuzuhören und wenn Sie wollen, auch zu reagieren. So, das heißt, philosophisch begründet macht es Sinn, sich auf sich selber einzulassen. Es ist sozusagen die Urform des Denkens über sich selber. Und damit sie üben, sich selber wahrzunehmen, hilft es, so ein Logbuch zu schreiben danach. Was habe ich so erlebt? Und sie werden dann merken, wenn sie es wirklich machen, dass sie im Laufe der Wochen ein Gespür dafür kriegen, was da so passiert und dass sie ein Gespür dafür kriegen, wie kann ich darüber überhaupt sprechen. Das ist nicht bei jedem gleich. Es gibt Menschen, die sind sehr wenig geübt, über ihre Gefühle zu sprechen. Andere sind da sehr weit. Und generell kann man sagen, dass über die eigenen Gefühle, die eigenen subjektiven Erfahrungen sprechen zu können, generell sehr hilft. Und es ist keine Blockade des Fühlens. Es ist ein eher ein Transparentmachen.